Ich würde sagen, traut euch raus aus eurer Blase und lasst euch auf was Neues ein, auf einen Austausch mit den älteren Menschen. Es ist sicher eine ganz wertvolle Erfahrung.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer Podcast-Staffel 2, Neue Welt der Arbeit. Und heute, also jetzt im Dezember, da haben wir die letzte Episode des Jahres mit dem Thema Ehrenamt und Fürsorge in der ÖJAP. Und bei mir sitzen zum einen die Michaela Loger. Sie ist Ehrenamtskoordinatorin im ÖJAP Pflegewohnhaus Neumargareten. Und dort gestaltet sie tagtäglich Begegnungen zwischen den Generationen, würde ich sagen. Schön, dass du da bist, Michaela.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Und auch begrüßen darf ich unsere Geschäftsführerin Monika Schüssler. Und wir dürfen auch gemeinsam plaudern über Gemeinnützigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und die Bedeutung von Fürsorge, auch im Wandel unserer Zeit. Danke, Monika, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung, liebe Dani.
Gut, zum Start, Michaela, darf ich dich fragen, was dich als Menschen so ausmacht und wie du dich gerne unseren HörerInnen vorstellen möchtest?
Es ist eine schwierige Frage. Es macht mich viel aus. Ich habe einmal einen Mann und eine erwachsene Tochter. Ich bin 57 Jahre alt, in Kärnten aufgewachsen, was man auch hört.
Schön.
Bin aber schon seit 37 Jahren in Wien. Und ich bin mit 8 Geschwistern auf einem Bauernhof groß geworden. Und weil meine Eltern sehr früh gestorben sind, habe ich sehr früh müssen Verantwortung übernehmen und wir haben alle müssen einen großen Teil beitragen, damit unsere Familie aufrechterhalten blieb. Und dieses Miteinander und Füreinander hat mich stark geprägt und das begleitet mich auch das ganze Leben.
Also das heißt, unter euch Geschwistern habt ihr füreinander oder
Fürsorge? Füreinander, damit die Familie, wir haben einen Bauernhof gehabt und damit das Ganze aufrechterhalten blieb, der Bauernhof, die Familie hat, jeder müssen von uns mitarbeiten.
Wahrscheinlich hast du auch schon ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen, aber was mich noch interessiert hätte, ist, was deine Motivation auch ist, deine hohe Motivation und dein hohes Engagement für das Ehrenamt speziell, weil du warst ja nicht von Anfang an im Ehrenamt tätig.
Da kommen Menschen von draußen herein, die freiwillig tätig sind. Und das lebt so bei uns im Haus. Und da kommt Freude auf, das ist Sinn und da finden echte Begegnungen statt. Mhm. Und dadurch wächst die Lebensqualität von unseren BewohnerInnen auf eine ganz besondere Weise. Und durch das Miteinander und Füreinander, das trägt auch bei für die soziale Nachhaltigkeit. Weil es entstehen Beziehungen, die sich gegenseitig stärken. Und das ist eine Win-Win-Situation für alle. Für die BewohnerInnen, die profitieren davon. Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. Und das ganze Umfeld wird wärmer und entspannter und zufriedener.
Ja, auch das Verständnis für andere Lebensrealitäten. Ja. Weil es auch diesen Raum für Begegnungen gibt.
Ja, spannend, nämlich wenn ich dir so zuhöre, Michi, du hast das gerade so ein bisschen geschildert wie einen selbstverstärkenden Kreislauf.
Ja.
Also dass quasi tatsächlich die Menschen, die kommen und ehrenamtlich arbeiten und etwas von sich geben und die Menschen, die vielleicht bedürftig sind, etwas nehmen und sind beide zufrieden,
oder? Sind beide zufrieden, das ist eine Win-Win-Situation. Weil eigentlich beide sich gegenseitig brauchen.
Okay. Mhm.
So habe ich das Gefühl und das wird mir auch immer wieder so kommuniziert. Mhm. Ich komme, aber ich gehe mit einem guten Gefühl.
Ja, weil ich glaube, wenn man so oberflächlich auf das Thema Ehrenamt schaut, dann ist es in meinem Verständnis eher, dass nur eine Seite davon sehr stark profitiert.
Überhaupt nicht. Und das werden wir dann in den nächsten Geschichten noch ganz genau hören, wie sich das auswirkt auf die ganze Gesellschaft als Vorbildwirkung und auch auf jeden Einzelnen, der sich da einbringt.
Jeder Einzelne. Dann ja auch in die Welt hinausgeht.
Ja, natürlich. Ja.
Als zufriedener Mensch.
Als zufriedener Mensch. Die Zufriedenheit ist ein hohes Gut.
Mhm. Monika, wenn ich zu dir rüberschaue, wenn wir auf das Thema Fürsorge und Gemeinnützigkeit allgemein schauen und du in deiner Rolle als Führungskraft oder auch als Geschäftsführerin, was bedeutet Fürsorge für dich persönlich und wie hat sich vielleicht doch dieses Verständnis in deiner Rolle als Geschäftsführerin verändert? Du warst ja nicht immer Geschäftsführerin.
Nein, ich habe mal als ganz junge, unerfahrene Mitarbeiterin irgendwo gearbeitet, natürlich. Oder auch ich bin in die Schule gegangen. mir persönlich, du hast ja da nach zwei Dingen gefragt, mir persönlich ist Fürsorge deswegen wichtig, spannend, Michi, kann ich gleich anknüpfen bei dem, was du gesagt hast. Ich fühle mich gut, wenn ich Fürsorge leben darf. Für mich und auch für andere. Jetzt könnte man das tiefenpsychologisch beleuchten, welche Menschen sind so gestrickt, aber das lassen wir jetzt einmal auf der Seite. Also für mich persönlich ist Fürsorge, und das ist ja auch eine Basis in unserer Gesellschaft, da kommen wir vielleicht später noch dazu, Fürsorge ein Friedensstifter. Fürsorge gibt mir eine innere Zufriedenheit. Ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung zu diesem Podcast nachgedacht, was steht für mich hinter der Fürsorge? Und hinter der Fürsorge stehen für mich Werte. Werte wie Mitgefühl, Werte wie natürlich auch Kompetenz. Also ich kann nur für jemanden sorgen, wenn ich zum Beispiel ein Arzt bin oder eine Pflegefachkraft oder eine Kindergärtnerin. Wenn ich eine gewisse Kompetenz mitbringe in meinem Fachgebiet, in dem ich für jemanden sorge. Ich glaube, ein Wert, der hinter Fürsorge auch steht, ist Kommunikation. Also dieses in Beziehung treten, Kommunikation ist ja nicht nur das landläufig gesprochene Wort, sondern das in Beziehung treten mit jemandem anderen. Ich brauche dafür eine innere Haltung, also ein Engagement. Es darf mir wichtig sein, dass ich für jemanden sorge, auch wenn dieser jemand zum Beispiel ich bin. Tun wir was Gutes, machen wir einen Tee, lassen wir ein Bad ein, lesen ein gutes Buch, zünden wir eine Duftkerze an, ein Räucherstäbchen. Was mir einfällt, um diese Jahreszeit haben wir ja ganz besonders viele Möglichkeiten. Genau. Und was für mich auch noch dazu gehört, und da war ich mir nicht ganz sicher, ob sie der Fürsorge vorgelagert ist, diese Eigenschaft als Wert, oder ob sie nachher kommt, weil sie durch die Fürsorge ausgelöst wird. Und zwar, das ist eine gewisse Gelassenheit, eine Ruhe. Das geht für mich mit der Fürsorge einher. Also Fürsorge macht mich persönlich ruhig.
Es kommt dann, glaube ich, darauf an, mit welchen Situationen man konfrontiert sind, weil im Wort Fürsorge ist ja auch Sorge drinnen. Ja. Das heißt, einer anderen, ich möchte Sorge für jemanden tragen, für eine Person, der es vielleicht gar nicht so gut geht. Und wie gelassen kann ich dann in diese Situation reingehen. Aber natürlich, je mehr ich, glaube ich, selber in der Mitte oder in der Ruhe bin, desto mehr kann ich es auch transportieren.
Oder? Transportieren, leben. Natürlich, wenn ich zu einem Unfall hinkomme und erste Hilfe leisten soll, dann ist das sicherlich eine Stresssituation. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Kernthema, aber Fürsorge heißt ja auch, ich kümmere mich um Menschen in Notsituationen oder in Situationen. Eine Notsituation muss jetzt nicht eine akute Notsituation sein. Das kann auch eine chronische Notsituation sein, wenn jemand zum Beispiel hilfsbedürftig ist. Aber diese Werte, die ich da gerade aufgezählt habe, das hat mir in der Selbstreflexion geholfen zu definieren, was ist mir persönlich dabei wichtig. Und das hat in den letzten Jahren schon auch in meiner Rolle auch mich selbst verändert. Da müsste man jetzt wahrscheinlich die Mitarbeiterinnen fragen. Das wäre wahrscheinlich leichter oder ehrlicher. Manche sagen, das ist vielleicht eine Alterserscheinung. Ich glaube, ja, man darf doch ehrlich zu sich selber sein. Aber vielleicht ist es auch eine Erscheinung der Reflexion oder der Reife. Meine Arbeit als Führungskraft hat es verändert. Ich bin langsamer dadurch und nehme mir mehr Zeit im Gespräch. Und manchmal auch wieder nicht, aber ich, also der Wunsch danach ist da. Ja. Der Wunsch, auf den anderen einzugehen, auf die andere und ihre Lebensumstände. Und eine Notsituation kann ja auch im Kopf sein, in Gedanken, ja, wo wir dann einfach ein Karussell vielleicht verlassen möchten, ein Gedankenkarussell aussteigen möchten. Und wenn man so eine innere Haltung hat, das ist schon die Erfahrung, die ich gemacht habe, machen die Leute auch eher auf. Mhm. Weil sie spüren das, dass man bereit ist, Zeit zu schenken.
Ja, das ist, also warum mich die Frage auch grundsätzlich interessiert hat, weil man in der Rolle als Führungskraft natürlich auch Verantwortung hat, einerseits seinen Mitarbeitenden gegenüber, aber natürlich auch dem Geschäftsfeld gegenüber oder anderen Berichtslinien und da eine gute Balance zu finden.
Ich war jetzt sicher auf der menschlichen Seite, ja, gebe ich da recht, Dani. Ich war jetzt sicherlich nicht auf der wirtschaftlichen Seite, nicht auf der Stakeholder-Seite, nicht auf der Excel-File-Seite. Mhm.
Ja, aber das alles macht dich ja in der Geschäftsführung aus oder einen wesentlichen Teil, würde ich sagen. Und wie ich es in der ÖIAB erlebe, als auch bei unseren Führungskräften oder auch in der Geschäftsführung, dass das aber kein Widerspruch ist oder nicht unbedingt sein muss, dass natürlich diese Bereiche wichtig sind, auch gewisse Dinge hart zu verhandeln, weil auch wir müssen funktionieren wirtschaftlich oder strukturell, aber dass die Fürsorge da keinen ausschließt, also dass
glaub,
das nicht ausschließt.
Ein Und,
genau,
ja.
Freilich, und die Monika wird schauen, ich kann zu dir fürsorglicher sein und ich kann in der Wirtschaft mehr verhandeln, ich werde da anders sein als wie zu den MitarbeiterInnen. Ja. Und ich glaube, wenn das die MitarbeiterInnen spüren, können sie so ganz sie selber sein und sind auch bereit, mehr zu geben, wenn sie diese Fürsorge von dir spüren, ja, und dieses Gefühl.
Mhm. Oder auch die Nachvollziehbarkeit dahinter ist. Mhm. Ja. Oder erkennbar ist.
Ja, Fürsorge heißt ja jetzt nicht nur, ich wickel dich in eine Decke ein,
weil
du
kalt bist.
Genau, ja. Fürsorge heißt ja vielleicht auch, ich nehme mir die Zeit oder ich schenke dir die Zeit oder ich gebe von mir, ja, etwas her oder ich gebe es in eine Situation hinein, weil es die Situation erfordert. Das sind wir wieder beim Mitgefühl, ja, oder bei der Empathie. Mhm. Und ja, man öffnet sich dann lieber. Du sagst, liebe Michaela, dann gibt man mehr von sich her oder ist leistungsbereiter, weiß ich nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass das nicht die Motivation ist, aus der wir es heraus machen, weil dann wird es authentisch. Mhm. Wenn wir das ehrliche Interesse am Gegenüber haben, dann bleibt es authentisch. Wenn in dem Moment, wo ich das an eine Bedingung knüpfe, ich bin nett zu dir, ich bin empathisch und mitfühlend zu dir, weil ich etwas von dir will, dann hast du schon wieder, hast schon wieder die Bedingung, die Konditionierung dabei. Ja.
Aber Fürsorge bedeutet auch, eine Atmosphäre zu schaffen, eine entspannte Atmosphäre, wo sich jemand gefördert und gefordert fühlt und sich auch weiterentwickeln kann.
Genau.
Und das steht ja unter Fürsorge.
Ja,
das sehe ich ganz genauso. Also auch Fürsorge bedeutet, ich habe auch über diese Fragen nachgedacht, die ich mir ausgedacht habe für euch, dass Fürsorge auch bedeutet, unangenehme Themen anzusprechen.
Absolut.
Es ist eine Verantwortung, die mit Führung einhergeht, denke ich. Und auch um gemeinsam auch, aber immer mit dieser Bereitschaft oder dem Willen, eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden, aber da auch nicht wegzuschauen.
Das Wie ist die Frage, wie spricht es an?
Ja, genau, das Wie ist dann die Frage. Ja. Ja. Würdet ihr sagen, gibt es da in unserer Gesellschaft vielleicht doch blinde Flecken, wenn es um Fürsorge oder Gemeinnützigkeit geht? Ja, beide nicken.
Ja. Michaela? Lass ich dich zuerst.
Lass du mich zuerst, okay. Wenn wir davon ausgehen, dass eine moderne, eine digitale Zeit oder wenn wir davon ausgehen, dass eine vorteilskonzentrierte Zeit, das heißt, ich konzentriere mich auf das, was mir zum Vorteil gereicht, das meine ich, ja. Wenn wir von diesen Dingen ausgehen, dann glaube ich, landen wir sehr schnell bei einer Ich-Gesellschaft, bei einer Gesellschaft, die die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Und das läuft zwangsläufig einer Wir-Gesellschaft entgegen oder zuwider. Und für mich ist eine fürsorgliche Nation, eine fürsorgliche Gesellschaft, aber lieber Nation auch in dem Fall, eine, die Bürgerinnen, die ihre Bürgerinnen klug fördert, nämlich vorausschauend, ja, klug, mit Weitblick fördert und für die Sicherheit und für vielleicht nicht jede Bedürfniserfüllung, aber zentrale Bedürfniserfüllungen sorgt oder sich kümmert. Und da ist für mich wichtig, dass wir unsere Entscheidungen und unsere Handlungen, das hat für mich auch ein bisschen mit Ethik, mit Fürsorgeethik zu tun, oder Care-Ethik auch, heute auf Neuhochdeutsch gesagt, unsere Entscheidungen und Handlungen, die wir heute treffen, auf dieser Erde, in Gesellschaften, in Nationen, beeinflussen das Wir oder das Miteinander von Generationen, die wir gar nicht kennen werden, die wir heute auch noch gar nicht kennen. Deswegen dürfen wir klug überlegen, wie wir handeln, glaube ich. Und das spielt für mich dann auch mit hinein in die blinden Flecken, die wir, glaube ich, haben, dass wir uns auch viel zu wenig darum kümmern, dass wir unseren Kindern jene ethischen Werte des Miteinanders auch beibringen und lehren. Das gehört für mich in die Kindergärten hinein, das gehört für mich in die Schul- und Lehrpläne hinein, dass wir lernen, wie fühlt sich Mitgefühl an, wie fühlt sich Kommunikation an, wie fühlt sich Fürsorge an, wie fühlt sich Freude an, wie fühlt sich Toleranz an, wie fühlt sich Dankbarkeit an. Und da gibt es Gott sei Dank Länder auf dieser Erde, die das seit über 20 Jahren schon machen, und das sind für mich die skandinavischen Länder, das sind für mich große Vorbilder hier, von denen wir viel lernen können.
Ja, wie so oft. Und man dann auch sieht, dass speziell, weil du das auch mit der Schule angesprochen hast, wenn du auch ein Schulfach wie Empathie einführst, dass das natürlich dann auch Auswirkungen hat auf die auf sinkende Mobbingraten zum Beispiel an den Schulen. Ja,
genau. Und das ist für mich, weißt du, Dani, oder weißt du, liebe Michaela, das ist für mich die Basis des Friedens. Wenn wir Frieden haben wollen, dürfen wir ihn unseren Kindern lehren. Und die Basis des Friedens sind Werte des Miteinanders.
Ja. Das ist soziale Nachhaltigkeit.
Ja,
okay. Ein lebenswertes Leben im Hier und Jetzt, aber auch schauen, dass unsere Nachkommen und die nächste Generation auch noch das Gefühl hat von Sicherheit und Geborgenheit. Mhm.
Ja.
Und das ist das Um und Auf im Leben.
Ja.
Und ich glaube, dass da musste man auch in den Familien mehr ansetzen, nicht nur Schule und Kindergarten, dass auch Familien viel mehr geschult werden müssten jetzt heutzutage, um Fürsorgearbeit oder Fürsorge zu leisten, dass sehr viele Kinder leider auf der Strecke bleiben, was mir oft leid tut, weil die Eltern es auch nicht besser können, dass sie da vielleicht mehr Unterstützung bräuchten. Was ist das so mein Ansatz?
Ja, ich glaube auch die Selbstfürsorge auch leben zu können. Also ich sehe es jetzt auch aus der Mutterperspektive natürlich, dass man nicht dann gleich im Mom gilt. Es gibt ja diesen Hashtag, wenn man zu viel für sich selber macht, auch als Mutter oder als Elternteil, dass dann immer gleich ein schlechtes Gewissen mitschwingen muss. Ja, warum nehme ich mir zu viel Freizeit für mich oder tue mir was Gutes, lieber mache ich es für die Kinder. Aber schlussendlich, wenn es jetzt einem selber gut geht, so gut kann ich dann auch nur als Mutter oder in meinen anderen Rollen funktionieren, wenn ich mir selber auch das zugestehe, auch gut zu mir selber zu sein.
Aber man kann Fürsorge oder soziale Arbeit nur leisten, wenn es einem selber gut geht, wenn ich bei mir bin.
Ja.
Und da ist die Selbstfürsorge eigentlich die Nummer eins.
Ja.
Wo kann ich Kraft schöpfen? Was gibt mir Sinn im Leben? Was kann ich tun, dass mir gut geht oder so, und dann kann ich auch für dich gut sein und auch erkennen, wo Defizite sind, und da kann ich handeln, glaube ich.
Ist es nicht auch so, dass wenn wir gut zu uns selber sind, also Selbstfürsorge betreiben, dann sind wir uns das wert. Das heißt, es ist für mich, also wenn ich da jetzt so weiter diesen Faden spinnen darf, dann geht es ja auch um Selbstwert.
Mhm, absolut.
Und Menschen mit einem gesunden Selbstwert oder mit einem hohen Selbstwert haben ein gesundes Maß an Selbstfürsorge. Also Menschen mit einem gesunden Selbstwert können auch gut für andere Sorge übernehmen und können diese Werte auch leben. Menschen, die einen niedrigen Selbstwert haben, tun sich mit Mitgefühl schwer, bleiben sehr stark auf sich bezogen.
Wenn man noch kurz bevor wir dann konkret auf das Ehrenamt in unserem Pflegewohnhaus eingehen, Michaela, auch nochmal über die neue Welt der Arbeit sprechen und auch unsere Rolle als NGO, Monika, gerade bei uns im NGO-Bereich spielt natürlich Sinn, Job mit Sinn, eine große Rolle, hier jetzt außerhalb des Ehrenamtes aktiv zu sein. Selbstorganisation, wertebasiertes Arbeiten. Es gibt einfach, es gibt neue sogenannte Soft Skills. Gut, kann man auch darüber diskutieren, ob die jetzt tatsächlich soft sind oder nicht, die man braucht in der heutigen Arbeitswelt. Welche Rolle würdest du sagen, spielt in unserer sich wandelnden Arbeitswelt, auch im Zuge der Digitalisierung, die immer schneller und weiter voranschreiten wird? Welche Rolle spielt da für dich als Arbeitgeberin Fürsorge darin?
Eine große. Wir haben das Thema ja, glaube ich, schon gehabt, Dani, im Bereich zum Beispiel pflegende Angehörige.
Ja.
Die natürlich auch MitarbeiterInnen sind, die bei uns angestellt sind und die dadurch mit neuen Lebensumständen konfrontiert werden, mit denen sie zurechtkommen dürfen. Genauso geht es aber hier um zum Beispiel alleinerziehende Eltern.
Ja. Mhm.
Es geht genauso um Familien mit kleinen Kindern, die alle Krankheiten nach Hause bringen, die man sich vorstellen oder auch nicht vorstellen kann. Und dementsprechend dann Pflegezeiten benötigen, flexiblere Arbeitszeiten benötigen. Es geht um das Thema Selbstwirksamkeit am Arbeitsplatz, meiner Ansicht nach, wo wir lernen dürfen als Führungskräfte oder Arbeitgeberinnenvertretungen, dass wir uns darum kümmern oder jene, wie du vorher gesagt hast, Michi, Voraussetzungen schaffen, dass am Arbeitsplatz eine Entwicklung, eine Förderung, eine Forderung, eine ehrliche Kommunikation, Authentizität vorhanden sind. Das Thema Fürsorge am Arbeitsplatz ist, glaube ich, ein ganz ein breites. Das fängt an mit, ich beobachte meine Teammitglieder und schaue, ist jemand am Weg ins Burnout? Hat jemand eine notorische Gewohnheit, über Gebühr zu arbeiten? Ist jemand am Weg, vielleicht ein anderes Thema, Strukturen oder Prioritäten oder Prozesse zu verlassen oder schlecht oder falsch zu setzen, entgleisen Kommunikationen in Teams.
Oder zwischen Teams.
Oder zwischen Teams, danke. Gibt es eine Führungskraft, die vielleicht derzeit überlastet ist und dadurch ihr Team vernachlässigt? Das gehört für mich auch zu den Fürsorgepflichten dazu. Genauso wie, dass ich schaue, dass Mitarbeiterinnen eine regelmäßige Urlaubsplanung einhalten, bitteschön. Ja? Weil Urlaub halt zur Erholung da ist und nicht nur, dass ich eine Fernreise mache. Das heißt, man kann sich ja zwischendurch einmal ein verlängertes Wochenende gönnen. Also Fürsorge am Arbeitsplatz, riesengroße Rolle, die das nicht nur einnehmen sollte, sondern einnimmt, wenn man verantwortungsbewusst damit umgeht. Und wird das abnehmen? Nein, es wird zunehmen, weil die Belastungen im Außen durch Familie, durch Weltwirtschaft, durch Kriege, durch Inflation so volatile Zeiten geschaffen haben, dass die Verunsicherung stark ist und ich glaube, dass die Rolle von Arbeitgebern hier sein wird, also weder kann noch muss, sondern sein wird, hier Arbeitsumfelder zu schaffen, die lebenswert sind, die Sinn machen und die diese Lebenszeit, die wir in der Arbeit verbringen, qualitativ hochwertig gestalten. Das hört sich jetzt ein bisschen nach heiler Welt an. Ja, ich glaube, das brauchen wir auch in heutigen Zeiten. Mhm. Die dürfen wir uns selber gestalten. Und da ist jetzt nicht nur eine Geschäftsführungsebene oder eine Managementebene aufgerufen, das zu tun, sondern jede Einzelne einen Beitrag dazu zu leisten, hinzuschauen, wie geht's meinem Kollegen? Wie geht's dem Menschen, der sich einen Fuß gebrochen hat und jetzt nach Fußbruch in die Arbeit kommt? Läuft die Rehabilitationsphase gut? Ich glaube, hier geht es um Menschlichkeit.
Menschlichkeit, und ich glaube, dass es auch wenn wir jetzt im NGO-Bereich tätig sind, dass es nicht unbedingt ein Selbstläufer ist, ja, sondern dass es schon eine immerwährende Aufgabe ist. Und ich für mich bin aber überzeugt, dass wenn die Haltung dahinter da ist, dass es auch immer wieder ein Weg ist, zu dem man zurückfindet. Vielleicht ist sie nicht immer zu 100% auch so lebbar. Wir alle sind Menschen und mal ist man mit anderen Dingen dann mehr vielleicht beschäftigt, sodass es dann wieder ein bisschen aus dem Fokus gerät. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn die Wertehaltung so auch in alle Teams in allen Teams spürbar ist und das nicht nur auf gewissen Ebenen hängen, vielleicht wo hängen bleibt, dass man dann auch immer wieder gemeinsam auf diesem Weg dann zurückfindet.
Und es ist ein Miteinander. Ich lasse mich auch gern erinnern daran, dass ich vielleicht an einem Tag durch den Stress, den ich persönlich in der Arbeit habe, vielleicht nicht so bin, wie ich sein könnte oder wie ich gerne wäre. Also das ist für mich bidirektional, dieses Miteinander. Ja.
Absolut.
Das ist auch sehr wichtig, ja. Weil genau, die Welt wird so schnelllebig. Und auch in der Arbeit, in der Pflege, es wird immer mehr verlangt. Mhm. Die ganze Dokumentation und alles rundherum. Und man weiß oft nicht mehr, was soll ich zuerst tun. Da ist das Team und das Miteinander ganz bedeutend. Mhm. Und auch das Vertrauen haben, ich darf einmal schwach sein. Ich darf einmal Mensch sein und es kann mir einmal was wehtun.
Ja.
Und trotzdem läuft alles. Mhm. Die tragen mich mit der Zeit lang.
Mhm. Ja, weil so wie du es auch gesagt hast oder immer wieder sagst, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Wir hören ja nicht auf zu leben, wenn wir in die Arbeit kommen.
Wir verbringen mehr Zeit in der Arbeit als wie irgendwo sonst. Ja, das ist unser zweites Zuhause eigentlich. Gell?
Ja, oft natürlich. Wir verbringen sehr viel Zeit. Also umso wichtiger auch, dass die Rahmenbedingungen noch auch passen. Gut, Michaela, wenn wir jetzt ins Pflegewohnhaus, ins Pflegewohnhaus Neumargareten schauen, wie würdest du jemanden, der noch nie dort war, beschreiben, was das Ehrenamt in vielleicht generell in einem Pflegewohnhaus, aber speziell bei dir, bei euch in Neumargareten ausmacht?
Da fange ich gleich mal mit einem Zitat an von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die hat gesagt: Ich komme mit einem Fragezeichen ins Haus und gehe mit einem Lächeln. Schön, gell?
Ja.
Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Wie ist der Bewohner oder die Bewohnerin drauf? Hat er Schmerzen? Hat er gut geschlafen? Ist es gerade ein Trauertag, weil der Partner gestorben ist und so weiter? Ich glaube, dieses im Hier und Jetzt sein ist einmal sehr wichtig.
Ja.
Dann sich auf die jeweilige Situation einlassen und dann Platz nehmen und hinhören.
Mhm.
Und dann kann ganz was Schönes entstehen.
Mhm.
Und meistens entstehen so wunderbare Beziehungen und Freundschaften.
Mhm.
Und ich glaube, das Ehrenamt, das ist das Extra. Das ist das Sahnehäubchen am Kaffee. Oder das Keksel, das wir so gern haben.
Das Vanillekipferl.
Ja, das Keksel. Aber der Kaffee, das ist die Kraftquelle, das ist die Pflege.
Mhm.
Und Ehrenamt darf die Pflege nicht ablösen.
Mhm.
Weil die Pflege, das ist schon ein sehr, wie soll ich sagen, ist ein qualifiziertes und komplexes Berufsfeld, das weit hinausgeht über bloßes Kümmern und Versorgen.
Mhm.
Und da, die ergänzen sich, aber einer darf den anderen nicht ablösen.
Mhm.
Und was mir auch so wichtig ist in Neumargareten, ist das Begleiten von den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Ja. Einfach einmal sagen, ich bin da, ich arbeite im zweiten Stock in der Seniorenbetreuung. Wenn du was brauchst, ich bin immer für dich da. Oft einmal passieren Sachen, wo sie sagen, ich weiß nicht mehr weiter mit meiner Bewohnerin, die redet nicht, was kann ich denn tun, oder die ist immer so schlecht drauf. Und dann versuche ich mit Spielen, mit Materialien, horch einmal da rein, was könntest du denn da tun, in der Biografie schauen wir nach und so weiter. Ich stehe ihnen bei, ich begleite sie und ich gebe ihnen Ratschläge und Tipps.
Ja.
Und das ist mir wichtig zu tun.
Darf ich was fragen, Dani? Wie viele Ehrenamtliche gibt es in Neumarkt?
Wir haben jetzt 37 aktuell und wir haben heuer, ich habe zusammengezählt, bei den 2000 Ehrenamtsstunden gehabt.
Wie viele? Ja.
2000 Ehrenamtsstunden. Wir haben manche Ehrenamtliche, die kommen in der Woche zweimal. Die kommen in der Woche 6 Stunden oder so.
Was sind das für Menschen, die kommen?
Es ist eher eine Frage da. Ja. Vorrangig. Wir haben ja so verschiedene Leute, aber vorrangig, die am meisten kommen, das sind die jungen Alten, unter Anführungszeichen, so zwischen 60 und 74 Jahren.
Die also sind gerade in Pension gegangen.
Die sind gerade in Pension gegangen, aber immer noch belastbar, fit und die wollen einfach was Gutes tun. Und dann haben wir auch noch 10 Personen, so zwischen 75 und 85. Die sind schon weniger belastbar, körperlich auch, aber sind immer noch da in der Seelsorge, die Bruni und so rundherum gehen Leute besuchen von der Pfarre und machen, tragen auch ihren Teil bei. Und dann haben wir Jüngere noch, die in der Berufswelt sind, die aber schon schwieriger wird. So zwischen 35 und 55 Jahren haben wir auch 10 Personen,
ja,
wo es so unregelmäßiger wird, die am Abend kommen, die am Wochenende kommen, aber die selber noch im Beruf sind, ja, aber trotzdem was Gutes machen tun. Und dann haben wir 2 Jüngere unter 30 Jahren.
Ja.
Das ist eher rar bei uns, so diese ganz Jungen.
Mhm.
Ja. Aber ich hab so Erinnerung im Kopf von einem jungen Mädchen, was bei uns die jüngste Ehrenamtliche war. Die war mit 16 bei uns von der Schule aus, gibt es so Berufsorientierungstage.
Ja.
Und die war bei mir im Bereich in der Seniorenbetreuung. Und das Mädchen hat sich so wohl gefühlt und die war so berührt von der Arbeit mit den alten Menschen.
Mhm.
Und ihre Omi ist selber erkrankt an einer dementiellen Erkrankung und die hat ein irrsinniges Feingespür gehabt für die älteren Menschen.
Mhm.
Und die hat mich kontaktiert nach der Matura und gesagt, Michaela, ich möchte im Sommer einen Monat mitarbeiten bei euch ehrenamtlich. Und ist im ganzen August gekommen und hat dann wirklich ehrenamtlich mitgearbeitet. Mhm. Schönes Beispiel,
ja. Ich fand auch schön, ich hatte vor einigen Wochen die Gelegenheit, mit auch einigen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in unserem ÖJA Pflegewohnhaus St. Franziskus in Südburgenland zu plaudern. Und das war eine Gruppe, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, Michaela, die gerade in die Pension gegangen sind oder begonnen haben, die Pension anzutreten. Und die haben das auch so beschrieben, dass es für sie einfach schön ist, weiterhin Teil einer Gemeinschaft zu sein. Also da habe ich schon ganz stark gespürt, dass sie natürlich was Gutes tun möchten, auch so das Glück, selber gesund zu sein und auch was Gutes tun zu können für andere, denen es nicht so gut geht, aber auch für sich selber dieses Gefühl zu haben, da bin ich Teil einer Community, da kommen wir zusammen, da treffen wir uns, weil ja doch für viele dann dieser Gap entsteht, wenn man dann von der Arbeitswelt dann zu Hause ist oder dann nicht mehr diesen Anschluss so hart, diesen täglichen, fand ich auch schön zu sehen, wie bereit und sie das auch selber empfinden. Man hat es ihnen auch einfach angemerkt, wie glücklich sie das machen.
Das haben wir auch bei uns in unserem Seniorenwohnhaus in Salzburg, dass Menschen, die nach einem Angestelltenverhältnis, also nach ihrem Pensionsantritt, dann ehrenamtlich zu uns ins Pflegewohnhaus kommen und aus unterschiedlichsten Gründen, mit unterschiedlichster Motivation dann noch länger Teil dieser Community sein wollen. Ja. Das ist ist so, ja.
Wir haben ein paar ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die nach der Arbeitswelt auch bei uns gleich übergetreten sind ins Ehrenamt.
Mhm.
Aber mir fällt gerade ein, ich habe einen Anruf gekriegt von einer Dame und die hat gesagt, die hat sich bei mir beworben und die gesagt, mein Lebenspartner ist gestorben, die Enkelkinder sind groß, ich möchte wo dazugehören, ich möchte Gemeinschaft erleben, ich möchte gerne bei euch ehrenamtlich tätig sein. Mhm. Und auch die Leute von draußen reinholen, weil gerade wir reden immer wieder von der Vereinsamung oder die Leute sind so einsam. Das wäre eine Win-Win-Situation. Mhm. Bei uns eingebunden sein, irgendeine Verantwortung, eine Tätigkeit übernehmen und einfach ein Teil von dieser Community werden.
Von einer Gemeinschaft
zu sein. Genau.
Vielleicht könnte ich mir vorstellen, gibt es ein paar HörerInnen, die gerade zuhören und sich denken, vielleicht wäre das etwas für mich, das Ehrenamt. Du hast vorher auch skizziert, den Unterschied, diesen wichtigen Unterschied auch zwischen professioneller Pflege und das ehrenamtliche Engagement und dass das eine das andere nicht ersetzt. Aber was gibt es für Tätigkeiten, die ich im Ehrenamt bei dir gut machen könnte?
Es gibt ganz viele Möglichkeiten, bei uns ehrenamtlich mitzuwirken. Und zwar die Bewohner und Bewohnerinnen freuen sich auf Besuche, wenn ihnen zugehört wird, wenn man einfach nur da ist oder was spielt oder gemeinsam einmal einen Kasten ausräumt und schaut, was ist noch da, was ist brauchbar oder so. Wenn man in den Garten geht, spazieren geht, miteinander lacht, Kaffeehaus geht, dann Kaffee trinken. Es ist einfach so viel möglich, im Besuchsdienst eine Beziehung aufzubauen zu jemandem. Und dann gibt es aber noch andere Aktivitäten, die gemacht werden, die auch Hilfe und Unterstützung brauchen bei der Kochrunde. Oder es gibt eine Singrunde, es gibt einen Hobbyraum, wo mit Holz gearbeitet wird. Es ist alles so vielseitig. Und ich frage immer, wenn sich mir jemand bewirbt, was möchtest du tun, was kannst du gut, wo sind deine Schwächen, wo sind deine Stärken und wo siehst du dich drinnen? Mhm. Und dann entsteht oft ganz was Schönes.
Mhm. Also sich selber sozusagen, also man kann es auch ein bisschen um das herumbauen, was einen Menschen dann ausmacht.
Ja, genau, und das baue ich dann ein. Ja, genau, das baue ich ein und schau, wo hat das Platz in unserem Haus?
Ja.
Und das es gibt so vielseitige Tätigkeiten. Oder die Bruni, die macht bei uns die ganze Gartendekoration oder den Garten. Ja. Die macht die Verschönerung im Foyer und im Kaffeehaus. Die Bruni ist 82 Jahre und die bringt ihren gesamten Garten in unser Pflegewohnhaus. Und wenn man unten geht und sieht die Blüten immer saisonal, eine Sonnenblume dort und ein großes Gesteck und auf jedem Kaffeehaustisch eine Vase mit Blumen und das macht sie mit so viel Liebe und mit so einer Schönheit. Und die BewohnerInnen freuen sich irrsinnig
darüber. Mit Hingabe dazu vielleicht noch zur Ergänzung, dass unsere HörerInnen noch wissen, von wem du hier sprichst. Die Dame heißt Brunhilde Lebern und ist die Tochter unseres Gründers. Mhm. Ja, und ist mit ihren 82 und zwei Oberschenkelhalsbrüchen noch immer mobil und mit Demut und Hingabe und Blumen unterwegs.
Gibt es Momente, Michaela, die du hier teilen möchtest mit uns und den HörerInnen, wo du gemerkt hast oder die dir zeigen einfach, das hat jetzt wirklich einen Unterschied gemacht?
Es gibt so viele Beispiele. Ich gehe ins Kaffeehaus und da sehe ich eine ältere Dame, ich glaube 94 Jahre alt, mit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin. Und ich begrüße beide und die Dame sagt zu mir, Frau Michaela, hat sie gesagt, ich danke dem lieben Gott jeden Tag, dass er mir die Nina geschickt hat. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich im hohen Alter noch einmal so lieben werde. Ist das nicht schön?
Ja.
Es ist wirklich schön. Und ich habe so schöne Beispiele, wo einem wirklich warm ums Herz wird. Oder ein junger Mann hat bei mir angefragt, Und auf Englisch. Und ich habe gesagt, na, wir brauchen jetzt keinen, der Englisch spricht oder ich habe jetzt keinen. Er sagt, nein, er hat nicht losgelassen. Ich kann Deutsch, aber ich muss das Gegenüber sehen. Bitte laden Sie mich ein. Und ich habe ihn eingeladen. Und da kommt ein junger Mann mit 21 Jahren, so lange Haare hat er gehabt und so eine Aura. Er konnte 4 Sprachen, aber der wollte das Deutsch verbessern, weil er da Jus studiert hat. Und den habe ich mit einem Mann zusammengebracht, den hat er 1,5 Jahren begleitet. Und wie der Mann gestorben ist, wollte er unbedingt aufs Begräbnis gehen. Und der ist aber Moslem gewesen, der war noch nie auf einem Begräbnis. Und ich habe ihn gecoacht per Telefon, was er alles machen muss. vom Anziehen her, bis wie er die Aufbahrungshalle findet, wie benimmt er sich dort und so weiter. Und das hat er alles gut geschafft. Und dann zum Endgespräch ist er gekommen zu mir und hat mir alles erzählt und hat gesagt, Frau Michaela, hat er gesagt, ich bin aus egoistischen Gründen gekommen, ich wollte Deutsch lernen. Und beim Begräbnis bin ich draufgekommen, dass ich einen Freund verloren habe.
Ja, da wird auch schön, wirklich warm ums Herz. Ja. Was würdet ihr sagen? Wir haben jetzt natürlich viel über die NGOs gesprochen, ja, aber auch wenn man jetzt auf Unternehmen blickt, die nicht im NGO-Bereich tätig sind, was können große Unternehmen von einer Ehrenamtskultur lernen?
Wertschätzung von Arbeitszeit und von Kompetenzen, die andere Menschen einbringen. Und das können soziale Kompetenzen sein, das können Fachkompetenzen sein. Das kann ein Herz sein und eine Freude und ein Lachen. Also Qualitäten wertzuschätzen, die vielleicht in einer Konzernwelt, in einer Welt der Politik, in einer sich sehr schnell drehenden Welt nicht mehr so geachtet werden. Eigenschaften, die vielleicht nicht so beachtet werden, weil ihnen nicht jener Wert beigemessen wird, der uns eigentlich als Menschen ausmacht. Wir sind keine Produktionsfaktoren, das waren wir nie, sondern wir sind Lebewesen mit Gefühlen, ausgestattet mit Empathie. Wir sind zumeist Rudeltiere, natürlich gibt es Ausnahmen. Wir leben gerne in Gemeinschaft. Wir erleben Nähe und Zugehörigkeit als wohltuend und all die anderen Werte auch, die wir gerne einbringen. Wir möchten sinnstiftend arbeiten. Das kann man, glaube ich, alles sich herausnehmen und in Unternehmen hineintragen, die vielleicht keine NGOs sind. Man muss kein NGO sein, um eine Qualität am Arbeitsplatz leben zu können und um das, was Menschen über das Normalmaß hinaus, auch das ist Ehrenamt, oder? Mhm. Über das Normalmaß hinaus einbringen, ist großartig. Und wenn man das schätzt, wenn man das auch integriert in der Industrie, in der Privatwirtschaft, hat man, glaube ich, viel gewonnen.
Für mich ist die Willkommenskultur ganz wichtig. Das kann das Unternehmen lernen von der Ehrenamtskultur auch, die Umgebung so gestalten, dass jemand gerne arbeitet und gerne da ist.
Ja.
Dass man spürt, dass man gebraucht wird. Und ehrenamtliche MitarbeiterInnen arbeiten ja nicht wegen dem Geld, sondern wegen dem Sinn, wegen der Zugehörigkeit und wegen der Wirkung. Und da ist es auch wichtig, was ist denn der Lohn des Ehrenamtes? Anerkennung und Wertschätzung. Ich nehme mir Zeit, dass ich einmal hingehe und sage, wie geht's dir? Ja. Das Zuhören und das Hinhören und dem das Gefühl geben, dass sie gebraucht werden und dass ich für sie da bin. Das ist für mich wichtig. Und was auch wichtig ist, nicht das Warum fragen, sondern die zentrale Frage ist, sondern wozu oder wofür? Wozu mache ich das oder wofür? Das geht nach dem Sinn oder nach der Wirkung.
Ja.
Das ist auch für mich wichtig.
Ja. Wofür ist eine schöne Frage. Ja.
Wofür? Wofür machst du das?
Weniger nach dem Warum. Ja, ja, das ist ein schöner Ansatz. Damit auch eine gute Überleitung schon. Wir sind ja schon wieder am Ende unseres Podcasts oder des Gesprächs angekommen. Die knappe Stunde vergeht immer sehr schnell. Michaela, wie kann man sich bewerben? Zum einen, wenn man ehrenamtlich tätig sein möchte im ÖA-Pflegewohn aus Neumargareten. Und was sollte diese Person mitbringen, die sich bewirbt?
Also das Erste ist einmal einen Kontakt zu mir herstellen.
Ja.
Entweder durch ein E-Mail oder durch das Pflegewohnhaus bei uns einfach anrufen oder bei euch, bei der ÖAB auf der Webseite nachschauen. Man findet die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer Und dann wird derjenige oder diejenige eingeladen zu einem Erstgespräch. Ja. Das Haus wird vorgestellt, über die ÖAB wird gesprochen, das Leitbild wird ein bisschen vorgestellt. Mhm. Und da kommt es schon zu einem gegenseitigen Abschnuppern und Kennenlernen. Und dann ist schon wichtig eine soziale Kompetenz, das kristallisiert sich dann heraus. Ja. Mhm. Was ist der Grund, warum will ich überhaupt mitarbeiten, wozu, wofür? Sind wir wieder bei der Frage.
Genau, ja.
Dann braucht es einen Ausweis. Mhm. Und dann wird gemeinsam eine Vereinbarung unterschrieben und einmal durchgelesen. Es gibt ja Rechte und Pflichten von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Ja. Dann ist auch wichtig, der Datenschutz muss unterschrieben werden. Ich darf ja keine Daten von Bewohner, Bewohnerinnen von uns vom Haus hinaustragen.
Das ist ein
ganz wichtig, ganz ein wichtiger Punkt. Und was auch ganz wichtig ist, ein Strafregister muss gebracht werden für Pflege und Betreuung. Mhm. Und wenn das alles gebracht wird und wenn das alles ausgefüllt ist, dann wird ein Termin vereinbart, dann kommt das alles in die Zentrale und dann sind die Leute, die auch ehrenamtlich tätig sind, Haftpflicht und Unfall versichert.
Ja.
Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Bei den Einsätzen braucht nur was passieren, dass ich auf eine Brille raufsteige oder so. Klar. Das wird dann auch erstattet. Mhm. Und dann wird ein Termin vereinbart. Ich schaue dann auch, der hat das und das im Kopf, der möchte lieber eine Begleitung machen oder möchte da mitarbeiten. Und dann spreche ich mich mit Seniorenbetreuerinnen oder mit Pflegedienstleitungen ab, wer braucht momentan wer ist bedürftig, wer braucht eine Ansprechperson und so. Und dann schaue ich, wie sind die kompatibel und dann bringe ich sie zusammen, begleitet. Ein paar Mal und dann lasse ich sie alleine.
Die Puzzleteile.
Ja, die Puzzleteile. Du weißt, passt das Bauchgefühl, das passt gut, ich kann da gut kombinieren.
Jetzt auch im Kontext von gemeinsam Zukunft gestalten, das Motto wird uns auch nächstes Jahr natürlich weiterhin begleiten. Was ist jetzt gegen Jahresende, was ist euer persönlicher Wunsch für die HörerInnen zum Jahresende? Was möchtet ihr ihnen mitgeben, wenn ihr nur einen Satz vielleicht mitgeben könntet oder sagen wir zwei fürs nächste Jahr, was wäre das?
Ich würde sagen, traut euch raus aus eurer Blase und lasst euch auf was Neues ein.
Ja, schön.
Auf einen Austausch mit den älteren Menschen. Es ist sicher eine ganz wertvolle Erfahrung. Das würde ich einmal sagen.
Ja.
Ich wünsche den HörerInnen zum Jahresende Zeit für das, was jede oder jedem persönlich viel bedeutet. Das kann dann neuerdings auch Ehrenamt sein.
Ja, natürlich.
Dann gehen wir nämlich in eine menschlichere Zukunft, in eine gesündere Zukunft, in eine Zukunft, die weniger einsam ist. Dann wird sie freudvoller und vor allem, das ist mir ein persönliches Anliegen, friedvoller. Ich wünsche einen friedvollen Jahresausklang.
Mhm. Ja, ich sage euch danke für das schöne Gespräch. Alle Links kommen natürlich auch in die Shownotes bei uns, wenn es interessierte HörerInnen gibt, die sich für ein Ehrenamt engagieren, damit sie auch wissen, wo sie sich hinwenden können oder an wen sie sich wenden können. Ich sage danke für dieses Jahr, fürs Zuhören, fürs Interesse, fürs Dabeisein. Natürlich schöne Feiertage und ich freue mich auf ein neues Jahr, dass wir wieder gemeinsam gestalten werden.
Danke, liebe Dani.
Danke fürs Dabeisein.